Hallo, ich freue mich, euch heute als Sessionleiter zum letzten Vortrag der Session begrüßen zu können, heute und dann auch des Tages. Wir haben jetzt als Sprecher den Markus Obst hier, der wird uns erzählen über .NET-Programmierung mit Mono und Docker, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das ist richtig.
Ja, dann gebe ich gleich an Markus weiter.
Vielen Dank, David. Ja, schönen guten Abend, kann man fast schon sagen. Willkommen zu dem letzten Vortrag für heute in der Runde. Lauter reden? Oder muss ich das Mikrofon höher nehmen? Ist es besser so? Nee, ne? Und jetzt? Ja, okay. Ich gebe mir Mühe, etwas lauter zu sprechen. Sonst bitte ein Zeichen geben, wenn es nicht funktioniert. Okay, ich möchte den Tag heute abschließen mit einem Vortrag, der gemischt ist aus einem Bericht aus der Praxis, was ich also in meinem täglichen Leben bei Baselabs in unserer Firma so mache und das auch mit einer Demo sozusagen mal versuchen abzuschließen. Hauptpunkt soll eigentlich das Schlagwort Docker sein, wobei ich das eben für diesen konkreten Use Case hier vorzeigen möchte. Es wird also kein Vortrag sein, der alle Details dieser Technologie beleuchtet. Dazu gibt es morgen eventuell nochmal eine Gelegenheit. Ich glaube, um 10 ist nochmal ein Vortrag, der sich nur dediziert mit Docker beschäftigt. Das ist das kleine Einleitung. Worum soll es in dem Vortrag gehen? Sind 4 Teile praktisch. Ich möchte erst den Use Case, also den Anwendungsfall, den ich hier damit lösen möchte oder wo ich einen Vorschlag darreichen möchte, kurz einführen. Das hat im weitesten Sinne mit der Thematik des autonomen Fahrens zu tun. Also damit beschäftige ich mich quasi auf Arbeit. Und in diesem Bereich gibt es das Spielfeld der .NET-Entwicklung, Mono, Open-Source-Plattform dafür. Und ich möchte gern zeigen, wie wir die konkreten Probleme, die wir da haben, vielleicht mit Docker elegant lösen kann. Und ja, bin auch mal auf eine Bewertung gespannt, was so die Audienz dazu sagt, wie das so ankommt. Insofern, ja, sind Fragen jederzeit willkommen. Wenn man sich das Endziel mal vorstellt, was wir mit so einem autonomen Auto irgendwann realisieren wollen, ist das sowas wie hier, so eine Szene zu verstehen. Das heißt, das, was uns als Mensch mehr oder weniger leicht fällt, muss ein Computer erledigen. Praktischerweise wird das realisiert über eine Kombination von verschiedenen Sensoren in Verbindung mit schlauer Algorithmik, also irgendeiner Art von angewandter Mathematik. Das müssen wir am Ende machen. Und ich denke, es liegt mehr oder weniger auf der Hand, es kann ja nur um den algorithmischen Teil gehen. Das heißt, die Frage ist, wo kann jetzt Mono und Docker, wie können die da vielleicht in diesem konkreten Fall hier helfen, irgendwas leichter oder besser zu machen, als das bisher der Fall ist. Ich möchte gleich mit einem Beispiel einsteigen, so wie wir das praktisch also erleben. Wenn man so ein System entwickelt, was also die Umwelt wahrnehmen kann, hier exemplarisch mal gezeigt für 2 Sensoren, die nach vorne schauen, eine Kamera und ein Radar, dann kann das erstmal in einer Entwicklungsplattform so aussehen. Das heißt, man hat das ganze Wissen auf seinem PC da, die Messdaten, man hat die Algorithmen in irgendeiner Programmiersprache da und man kann sie vielleicht sogar gleich auswerten. Ja, das sieht jetzt so aus, ich möchte das mal zeigen. Die gleiche Applikation, ich hoffe, sie passt hier hin. Der größte, immer noch zu klein. So, das ist also jetzt die Applikation von gerade, jetzt hier mal im Live-Modus. Das heißt, man kann das jetzt also hier sehen, die Messdaten laufen ab aus der Konserve, irgendwas macht der mathematische Algorithmus und was man auf der rechten Seite sieht, sind quasi stabile, erkannte Detektionen meines Umfeldmodells. Damit soll es eigentlich schon reichen. Das will ich am Ende realisieren in einem echten Fahrzeug. Das ist die Übung.
Das ist sehr auffällig, dass du sehr viel besser zu hören bist, wenn du den Kopf nach rechts wendest. Das ist irgendwie faul. Es mal etwas zentraler an und hoffe, dass das dann hilft.
Ja, hilft das? Ja, vielleicht. Okay, das muss am Ende also wieder funktionieren, wenn ich nicht hier auf meinem Windows-Computer bin, sondern in einer Embedded-Umgebung, wo vielleicht irgendwo mittendrin in so einem Fahrzeug ein Linux läuft. Das ist die Zielstellung. Das möchte ich erreichen. Also diese fixe Applikation hier aufbrechen in verschiedene Teile und deployen. Ich mal setzen zum Bedienen. Okay, wird enden. Zurück zu dem Foliensatz kommen wollen. Ich durchaus herausfordernd. Okay. Jetzt sieht das praktisch leider ein bisschen komplizierter aus. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt. Ich kann nicht einfach meine Applikation von meinem Windows-PC ins Auto bringen. Das wird so nicht funktionieren. Ich muss dort die praktischen Sachen respektieren, dass es also zum Beispiel Sensoren gibt, die ihre Daten über irgendeine Art von Interprozesskommunikation zu meiner Algorithmik bringen. Das heißt, es muss aufgebrochen werden. Und ich kann mich wahrscheinlich auch davon verabschieden, dass irgendwie ein Windows-PC da drin läuft. Das heißt, das wird also nicht funktionieren, meine Windows-Applikation direkt im Auto zu verwenden. Glücklicherweise wird heute im Prototyping-Umfeld in der Automobilindustrie oft Linux eingesetzt, liegt ja auf der Hand. Insbesondere dann, wenn man vielleicht sogar noch die Echtzeit-Patches verwendet. Das heißt, hier hat man erstmal eine sehr mächtige Plattform, auf der ich mit wenig Aufwand meine komplexe Algorithmik von dem PC übertragen kann. So, das waren jetzt ein paar einleitende Worte. Es stellt sich ja noch die Frage, was hat das Ganze mit .NET zu tun? Dieser Übergang in dieses Fahrzeug soll jetzt hier nochmal schematisch dargestellt sein. Außerdem noch die Herausforderung, dass wir in so einem Fahrzeug mehrere dezentrale Verarbeitungseinheiten haben, sogenannte Steuergeräte. Und manche dieser Steuergeräte, die werden jetzt in dem praktischen Szenario zum Beispiel ein Linux-System sein. Andere, vielleicht das hier vorne, was direkt mit dem Sensor verbunden ist, ist irgendeine proprietäre Mikrocontrollerlösung, die nur über irgendein Netzwerkprotokoll, Fahrzeugbusprotokoll mit mir kommuniziert. Das heißt, am Ende will ich den Algorithmus, den wir hier gerade gesehen haben, hier in so einer Box laufen lassen und mit den restlichen Teilen dieses Systems vernetzen. Und dieses Herauslösen aus der Applikation, darreichen, das Deployment und Implantieren quasi in einem Fahrzeug, das soll hier am Ende mal der Use Case sein, den ich hier zeigen möchte. .NET. Da steht ja erstmal Microsoft drüber. Ich will jetzt ja auch keinen Microsoft-Vortrag machen. Wir benutzen bei uns auf der Arbeit diese .NET-Plattform. Das kann man sich vorstellen. Wer das noch nicht kennt, das kommt dem Java-Konzept sehr ähnlich. Das heißt, ich bekomme eine komplette, wenn man so möchte, Toolchain aus Compiler, der Bytecode erzeugt. Das heißt, es wird nicht direkt plattformspezifischer Code erzeugt, sondern so eine Art Zwischenergebnis. Dazu gibt es eine passende Runtime, gibt es bei Java auch. Und es gibt einen Sack voll Bibliotheken. Und dieses Bündel aus diesen drei Komponenten, das versteht man praktischerweise unter dieser .NET-Plattform. Ist also erstmal ein Mitbewerber zu Java. Ist sehr an C orientiert. Das heißt, wenn man C, C++ gewohnt ist, hat man da erstmal einen schnellen Übergang. Sehr leicht. Nützt mir alles gar nichts, wenn ich auf Embedded Linux am Ende will. Ist ja Microsoft.NET. Und Windows hat das, oder Microsoft hat das natürlich erstmal für die eigenen Plattformen gemacht. Das war der Stand aus der Vergangenheit. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es aber dazu auch eine Open-Source-Implementierung, die es mir jetzt erstmal theoretisch ermöglicht, meinen plattformunabhängigen Bytecode, den ich vielleicht oben mit den Microsoft-Tools erzeugt habe, auf dieser Mono-Runtime laufen zu lassen. Und diese Mono-Runtime ist wiederum erstmal plattformunabhängiger programmiert, als Microsoft das ursprünglich vorgesehen hat. Das heißt, die läuft unter Windows, die läuft unter Linux, die läuft auf x86, die läuft auf ARM. Das heißt, wir haben hier die elegante Situation, dass obwohl wir uns eigentlich damals vielleicht für die Microsoft-Plattform entschieden haben, wir, wenn wir annehmen, dass die Mono-Nachimplementierung vollständig korrekt ist, wir unseren Code, so wie wir ihn heute unter Windows erzeugen, einfach unter Linux benutzen können. Das ist quasi die Implikation oder das Spannungsfeld. Problematisch hieran ist, dass das ja de facto eine Nachimplementierung ist. Und eine Nachimplementierung hat immer die Gefahr, dass irgendwas nicht genauso ist wie die Originalimplementierung. Das ist jetzt kein Reverse Engineering im klassischen Sinne, aber die Standards, die da sind, wurden halt nachimplementiert. Und es gibt Fälle, da funktioniert es besonders gut, ist also quasi 100% kompatibel. Und es gibt andere Fälle, da funktioniert es gar nicht. Und man kommt in irgendeinen To-Do, Throw Not Implemented Exception und steht dann erstmal doof da, weil natürlich die Grundannahme dann verletzt ist. Wir haben jetzt leider die Erfahrung gemacht, dass wir uns auf nichts verlassen können, weil unsere Algorithmik ist sehr komplex. Das heißt, wenn wir die also hier testen, hier funktioniert sie, ausführen, einfach mal auf eine Mono-Plattform gehen, egal jetzt wo, gibt es manchmal Fälle, wo es nicht funktioniert. Und das heißt, wir haben einen Pfad getroffen, der nicht implementiert wurde, weil den vielleicht noch niemand anders auf der Welt so mit dieser Mono-Runtime benutzt hat. Dieser Weg, das rauszufinden, das sollte natürlich möglichst bei uns in der Firma passieren. Es wäre ungünstig, wenn das bei einem Kunden passiert. Das Das heißt, wir brauchen irgendeine Art und Weise, sicherzustellen, dass wir unsere Software, die eigentlich hiervon erstellt wurde, die wir hier sowieso schon Integrations- und Unit-Testen und was auch immer, dass wir die auch unter dieser Umgebung testen können, um uns sicherzustellen, dass genau unsere konkreten Anforderungen gewährleistet sind. Genau, das ist erstmal sozusagen das Eingangsszenario. Open Source ist sehr kurzlebig, hohe Dynamik in der Entwicklung. Das heißt, nur weil es vielleicht heute mit dem Release von Mono nicht geht, bedeutet das nicht, dass die übernächste Version das nicht vielleicht nicht kann. Das heißt, wir müssen oft testen, wir müssen gegen die Latest Builds testen, weil es sein kann, dass einfach Stand heute, der nicht geht, morgen funktioniert. Das heißt, wir brauchen irgendeine Art und Weise, unsere Software immer wieder mit der letzten aktuellen Runtime oder mit der Runtime, die vielleicht unser Kunde einsetzt, zu testen. Das ist die zweite Schwierigkeit, die wir hier noch haben. Wir können also nicht irgendeinen Stand nehmen und sagen, damit geht's jetzt. Nee, wir müssen kontinuierlich gegen verschiedene Stände dieser Runtime, gegen verschiedene Kompilate testen. Nur so können wir sicher sein, halbwegs sicher sein, dass es funktionieren wird. Das war der Stand bis vor kurzem. Jetzt hat ja Microsoft aus verschiedensten Gründen so ein bisschen die Strategie geändert, haben sich geöffnet, behauptet, dass wir Linux jetzt auf einmal ganz gut könnten, verschiedenste Produkte Open Source gemacht, MIT-Lizenzen genutzt, sich in dem Thema Cloud, Azure Cloud stark engagiert und auch gemerkt, dass sie dort Defizite haben. Und konkret ist ein Defizit, dass sie gemerkt haben, dass ihre .NET-Plattform zum Beispiel ja gar nicht so gut in einer Linux-basierten Cloud läuft, weil sie das leider vergessen haben, damals zu implementieren. Also ist man jetzt den Weg gegangen, man sagt, okay, wir öffnen das ganze Ökosystem noch ein bisschen. Und praktisch sieht das jetzt so aus. Microsoft macht jetzt mit, gibt viele Teile dieses .NET-Frameworks nach außen, lässt die offen entwickeln, reicht den Source-Code da, läuft erstmal unter dem Schlagwort Core-CLR, hat nach wie vor seine eigene Implementierung, die zu einem gewissen Teil hierauf basiert. Und als drittes sozusagen Mono. Das heißt, das Beispiel, was ich gerade sagte, dass wir erstmal die Mono-Runtime haben, wird jetzt noch verschärft dadurch, dass es jetzt offensichtlich noch eine zweite wachsende Open-Source-Implementierung gibt, dieser .NET-Plattform, die von Microsoft getrieben oder zumindest begleitet wird. Das heißt, praktisch für uns, wir müssten sogar noch hier testen. Ja, also hier testen, hier testen. Das entwickelt sich gerade, hat also noch viel größere Limitierung als hier. Gleichzeitig geht man aber im Moment auch nicht davon aus, dass Core-CLR Mono verdrängen wird. Also die Leute, die dahinter stehen, sagen, ja, das wird wahrscheinlich nebenher laufen, es wird sich so kreuzweise bedingen und man muss einfach mal gucken, was passiert. Und wir können es heute auch noch nicht sagen. Das heißt, wir müssen es, wie gesagt, testen. Und wenn wir feststellen, dass für irgendeinen Anwendungsfall das hier für uns besser gehen wird als das, dann schalten wir einfach um. Und dieses Bewerten, ob es so ist, das kann ich aber nur durch Tests herausfinden. Das war erstmal noch der Hintergrund, warum .NET vielleicht erfordern könnte, dass man hier irgendwas mit so einem Docker-Container machen will. Ich muss auf vielen verschiedenen Umgebungen meine Software testen können. In diese Umgebung will ich nach Möglichkeit auch alle nicht selber kompilieren, was hier sehr aufwendig ist, sondern da will ich von der Arbeit von anderen Leuten profitieren, die sich den ganzen Tag nur damit beschäftigen. Das heißt, ich bin hier Nutznießer. Hätte also gern irgendeinen Mechanismus, der sagt, wie heute kann ich die letzten Monobild für x86 testen, morgen teste ich den letzten Core-CLR-Bild. Da drin wird meine Software laufen. Das wäre schön, wenn das gehen würde, ohne dass ich da viel meiner wertvollen Zeit investieren muss. Das möchte ich jetzt praktisch mal zeigen, diesen Workflow. Das heißt, ich habe ein Kompilat unter Windows erzeugt. Das spielt ja bei .NET, wie gesagt, keine Rolle, weil es ja plattformunabhängiger Bytecode ist. Ich möchte diesen plattformunabhängigen Bytecode jetzt auf verschiedenen Runtimes testen. Und zwar konkret auf den beiden aus der vorhergehenden Folie. Ich möchte also gucken, funktioniert der gerade mit dem aktuellen Mono-Release, was es im Internet gibt, und funktioniert der vielleicht gerade mit dieser hochdynamisch entwickelten, neu zur Verfügung stehenden Runtime, die durch Microsoft getrieben wird. Das wäre schön, wenn ich das also kann. Ja, das möchte ich jetzt einfach mal zeigen. Bevor ich das aber mache, noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen, wie würde man sowas bisher lösen? Ich weiß nicht, gibt es da Vorschläge? Also die Idee, ich habe ein Stück Kompilat und will das testen. Wie würdet ihr das machen? Mit den heutigen Mitteln, die etabliert sind? Einen habe ich schon vorgegeben. Bitte? Hm? Genau. Also genau, das war jetzt unter Windows. Ich habe es jetzt mir ja schon für Linux vorgestellt, aber es sind praktischerweise die Schritte, das heißt, ich ziehe mir die Installation irgendwo aus dem Netz, hoffe, dass es schon mal jemand kompiliert hat, das ist zum Beispiel für Linux ja nicht immer wahr. Unter Windows ist das ja üblich, dass davor kompiliert wird. Unter Linux kann es sein, es gibt gerade kein fertig kompiliertes, wegen ganzen Abhängigkeiten und Bibliotheken. Ich kann mir, wenn ich mutig bin und mich auskenne, ich denke, das sind viele hier im Raum, natürlich mit einer Change-Root-Umgebung, eine dedizierte Umgebung bauen, wo vielleicht nur Monolithes drin läuft. Dann mache ich mir eine dedizierte Umgebung, wo vielleicht CoreCLR drin läuft, um das auch sinnvoll zu isolieren. Also ich kann mir also kleine, ja, händisch getrennte Systeme erstellen. Ich kann vielleicht darüber nachdenken, um bei den ganzen Library-Sachen nicht in die Bredouille zu kommen, über LD-Library-Preloading oder das Verstellen des Auflösens des Pfades, dass es überhaupt erstmal funktioniert. Ja, weil niemand garantiert mir, dass zum Beispiel ein Mono-Binary-Build für Ubuntu, was ich im Netz finde, dass das auf meiner SUSE-Distribution funktionieren wird. Weil eben die ganzen Abhängigkeiten vielleicht dort anders aufgelöst sind. Und dann müsste ich dann hier anfangen, aufwendig dafür zu sorgen, dass das dann so ähnlich aussieht und vielleicht funktioniert. Also geht alles, ist halt relativ aufwendig. Man muss viel Linux, Unix-Wissen haben, um solche Umgebungen zu basteln. Ich könnte mir der Distribution sozusagen die zunutze machen, Debian oder Ubuntu, da sind erstmal viele Sachen drin, die kann ich einfach installieren. Hier habe ich das Problem, die Aktualität. Und wenn ich sage, ich will den letzten Stand aus dem Git-Repository von Mono bitte probieren, dann sagt mir niemand, dass es dafür ein passendes Debian oder Ubuntu-Paket gibt. Das heißt, auch irgendwas anderes. Und der letzte Schritt, den wir bisher immer gegangen sind, wir haben es einfach zum Beispiel voll virtualisiert, haben einmal die Umgebung aufgesetzt, haben da drin vielleicht das Mono kompiliert und haben dann immer das Versionsverwaltungssystem abgedatet. Aber auch hier merkt man, ist erstmal viel händische Arbeit drin, die garantiert irgendjemand auf dieser Welt auch schon mal gemacht hat. Es wäre viel schöner, wenn ich davon profitieren könnte. Also das heißt, diese verschiedenen Stufen sind erstmal für mich alle nicht befriedigend. Und jetzt ist hier mit Docker erstmal irgendwas aufgetaucht, im wahrsten Sinne des Wortes, was vielleicht Abhilfe schaffen könnte. Bewerten kann man das vielleicht fast in ein, zwei Monaten, wenn wir das erfolgreich eingesetzt haben und wissen, ob das alles so funktioniert. Was ist jetzt dieses Docker? Wenn ich hier schon das Wort Vollvirtualisierung hinschreibe, ist es wahrscheinlich irgendeine Art von weniger Vollvirtualisierung. Es läuft unter dem Stichwort Container-Virtualisierung. Das heißt, ich würde jetzt kein komplettes System, inklusive Kernel, Filesystem und dem ganzen Pipapo emulieren, sondern ich mache irgendwas dazwischen. Quasi ab User Space, so kann man sich das vorstellen. Also mein Filesystem ist schon noch drin. Der Kernel, den gibt es aber in dieser Art von Virtualisierung gar nicht mehr. Er wird direkt vom Hostsystem benutzt. Sprich, wenn mein Hostsystem irgendeinen Linux-Kernel hat, 3.19, dann steht genau dieser Kernel mit all seinen Eigenschaften, mit seiner Bittigkeit, seinen Konfigurationsparametern auch in der Vollvirtualisierung zur Verfügung. Der Rest kann komplett anders sein. Das bedeutet praktisch, ich kann einen Docker-Host haben, also der Host des Virtualisierers, der Gentoo ist, kann aber drin verschiedenste Sachen in Debian, in Ubuntu oder in CoreOS Container virtualisieren. Und das Ganze ist ultra effizient. Das heißt, so eine Applikation aus einem Container zu starten, fühlt sich fast so an, als würde ich sie direkt starten. Es gibt also nicht den Overhead von jetzt mal eine virtuelle Maschine starten oder so. Das ist erstmal weg. Also Docker ist in dem Sinne kein Kernel-Feature, Docker ist eine Plattform oben drauf gebaut. Und man kann das hier in dem Bild eigentlich sehr schön sehen. Ja, es ist eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen. Die ganze Technologie, die existiert schon eine ganze Weile, die sich Docker zunutze macht. Das Schöne an Docker ist das Konzept aus User-Sicht. Es wurde drastisch vereinfacht und mit einem, ja, werden wir dann gleich sehen, mit einem schönen intuitiven Konzept, was den einen oder anderen vielleicht an Git, die Versionsverwaltung, erinnert, versehen. Das heißt, das ganze Tooling, um diese Bausteine hier komplex zu verschalten und die Isolationsfähigkeiten, die der Linux-Kernel schon seit 3.8, glaube ich, bietet, effizient zu nutzen. Das ist das, was Docker eigentlich macht. Plus noch ein bisschen Backend, ein paar tolle Server irgendwo hinstellen, die mir die Möglichkeit geben, auch kollaborativ meine Images auszutauschen, davon zu erben, also effizient quasi das Wissen auch in der Welt zu transportieren. Das ist das, was Docker sozusagen anstrebt. Sogenannte Container-Virtualisierung, das heißt, ich sperre meine eine Anwendung in einen Container ein und der Container enthält alle Voraussetzungen, damit die eine Anwendung. Das wäre die Best Practice bei Docker. Pro Container eine Virtualisierung. Pro Applikation einen Container. Habe ich 5 Applikationen, habe ich 5 Container und verschalte die einfach. Kostet mich nichts, weil das Betriebssystem das effizient über seine aktuellen Mechanismen ohnehin realisieren kann. Ja, bitte? Bitte, ich habe es akustisch nicht verstanden. Ja, genau. Also die Frage war, was das hier konkret hier bedeuten soll. Es gibt erstmal Distribution. Ich sagte ja gerade, jede Applikation in einem Docker-Container. Es gibt Distributionen wie CoreOS, die setzen das konsequent um. Die sagen de facto, jeder Dienst eines Linux-Systems wird ab jetzt gefälligst in so einen Docker-Container eingesperrt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man das starten muss, so ein Linux-System, dann merkt man ja, dann bräuchte ich Systemd-Integration, um dieses ganze System erstmal ganz normal hochzubekommen. Und deswegen gibt es also hier erstmal ein Interface zu dem Systemd, weil der in dem Kontext relativ... Gut, okay, dann... Bitte? Okay, ja, sehr gern. Gut. Hat ja zum Glück die Quelle hier hingeschrieben. Das ist nicht mein Bild. Das müssen wir dann nochmal korrigieren zusammen. Okay, was ich mit dem Bild eigentlich zeigen wollte, was mir wichtig war, es sind bestehende Technologien, die Docker benutzt. Es ist nichts Neues. Es ist nur verpackt, besser dargereicht. Und das ist das, was es im Moment aktuell so attraktiv macht. Ein paar typische Use Cases für Docker können zum Beispiel sowas wie Cloud Services sein, können das Testen sein, das möchte ich jetzt hier zeigen, oder aber das Deployment. Und ja, diesen Workflow möchte ich jetzt mal sozusagen demonstrieren. Das heißt, ich mache jetzt Folgendes. Ich übersetze zuerst auf irgendeiner Maschine, das würde zu meinem Windows hier sein, weil ich dort die Compiler habe, den C-Source-Code. Dort kommt dieser Runtime-Code erstmal raus, der also hier nach dem Kompilatschritt als sogenanntes Bild-Artefakt erstmal zur Verfügung steht. Das wäre bei einer C- oder C++-Kompilierung das Gleiche. Es kommen also Objektfiles oder Executables raus. Das ist erstmal nichts Neues. Die stehen hier dann auf meiner Windows-Maschine zur Verfügung. Die würde ich jetzt in dem klassischen Verfahren, so wie ich es vorhin sagte, einfach direkt, oder wie der Vorschlag von drüben kam, einfach direkt vielleicht gegen die Mono-Runtime, die ich irgendwo her installiert habe, testen, oder gegen die Core-CLR-Runtime. Ne? Das heißt, ich kann eigentlich normalerweise direkt von hier nach hier gehen, unter der Voraussetzung, dass ich hier alles da habe und dass ich einen guten Weg habe, um hier noch durchzusehen, wie ich dieses möglicherweise komplizierten Bildartefakte mit ihren ganzen Abhängigkeiten, Konfigurationen, wie ich die qualifiziert in meine Testumgebung tragen kann. Man muss sich ja quasi vorstellen, es ist nicht nur eine Echse unter Umständen hier im echten Leben, sondern eine riesige Ansammlung von vielen Programmteilen, die irgendwie zusammenwirken. Und das Schöne an dem Docker ist jetzt, ich kann also hier eine Ebene dazwischen schalten, kann das alles bündeln, so dass es laufen müsste, kann meine Anforderungen formulieren, kann zum Beispiel in dem Bündelschritt sagen, also das, die Artefakte, die ich hier habe, die möchte ich gerne ausführen, und zwar unter der aktuellen Mono-Runtime. Das ist das, was ich deklarativ in einer Docker-Beschreibungsdatei hinreichen oder hinschreiben kann. Das Docker-Ökosystem wird es dann für mich so zusammenbauen, dass am Ende so ein Docker-Container existiert oder ein Docker-Image erstmal, den ich dann bei mir auf meinem System laufen lassen kann. Und da drin läuft dann das Programm, zum Beispiel über eine Art von Test, und das sagt mir, ja, hat funktioniert, was du wolltest, oder hat vielleicht nicht funktioniert mit der Runtime. Das ist also hier die Idee. Das möchte ich jetzt mal zeigen. Das heißt, es wird hauptsächlich um diesen Teil und am Ende um das rechte Bild gehen, das heißt, den Docker-Container auch zu benutzen. Okay. Gut, jetzt darf ich hier mal die Folien zumachen. Okay, das Erste, was ich jetzt zeige, ist das Programm. Kommt gleich. Gut. Ich habe hier ein kleines C-Sharp-Beispiel vorbereitet. Nur mal kurz zeigen. Damit wir alle wissen, was ich hier zeigen möchte. Nichts Spektakuläres, es wird Hallo Welt ausgeben. Ja, also ich möchte gucken, kann ein Hallo Welt C-Sharp-Programm mit der aktuellen Mono-Implementierung Runtime laufen und kann es das vielleicht auch mit der neuen Runtime der Core-CLR, das möchte ich überprüfen. Sehr triviales Beispiel, kann man sich hier beliebig komplexe Sachen vorstellen. Das muss ich jetzt kompilieren. Dazu brauche ich jetzt also hier die Bildumgebung, passende. Was mache ich jetzt unter Windows? Na, hier läuft noch eine virtuelle Maschine, vielleicht, falls sich kurz jemand gefragt hat. Also ich habe hier meinen Windows-PC, es läuft noch eine Virtual Box, dort ist ein Linux drauf. Und die beiden teilen sich über einen Shared Folder genau diesen Ordner, in dem ich mich hier gerade befinde. Das heißt, alles, was ich unter Windows mache, steht sofort in der virtuellen Maschine zur Verfügung, wo ich dann die ganzen Docker-Sachen drin mache. Ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Okay. Also, hier liegt jetzt genau dieses Hello World, dieses Programm CS drin. Und das kann ich jetzt hier einfach mal bauen. Bild. Ja. Wo würde man das bauen? Unter .NET, das ist MS-Build, ist so eine Art wie Makefile, kann man sich das vorstellen. Und der baut jetzt alles, was in der Anforderung drin steht, durch. Und am Ende kommt jetzt hier rüberwechseln. Das ist auch noch auf meiner Windows-Maschine, bloß jetzt eine Bash. Kommt jetzt hier in den Bin, Bug-Ordner, ein Hello World X raus. Kann ich jetzt unter Windows natürlich einfach so ausführen, weil die .NET-Runtime dort verdrahtet ist. Das wollte ich jetzt aber gar nicht zeigen. Das, was ich jetzt hier habe, möchte ich ja unter Mono unter Linux testen und mit der Core CLR. Das heißt, ich werde jetzt in meine virtuelle Maschine wechseln. Die ist hier. Kann ich zu sehen. Noch ein schwarzes Fenster. Hier läuft noch ein Screen. Genau, also das ist jetzt genau das gleiche Verzeichnis, in dem ich gerade war, nur im Linux. Hier kann man es vernünftig tippen, endlich. Genau das gleiche Hello World. Das möchte ich jetzt, wie in der Folie gezeigt, in dem Schritt, das ist mein Bildartefakt, das möchte ich jetzt in den Docker-Container verpacken. Damit ich das machen kann, muss ich Docker zuerst mitteilen, zum Beispiel einen Zettel rausholen, wie denn diese Konfiguration aussehen soll. Ah, so versteht man es gut. Okay. Wie das geschehen kann, wird bei Docker über sogenannte Docker-Files festgelegt. Docker-Files sind Textdateien, die angeben, wie ich zu diesem Container komme. Kann ich mir einfach schreiben mit meinem Editor. Und in dem einfachen Fall möchte ich das hier mal demonstrieren, wie leicht es geht, zu dem aktuellen Mono-Release zu kommen. Ich schreibe also hier rein. Ich hoffe, man kann es lesen. Nein? Ja? So. Das ist erstmal fast schon 95% dessen, was ich brauche. Das heißt, ich sage jetzt, bitte baue mir einen Container, der von diesem Container, den es offensichtlich irgendwo im Internet gibt, ja, das nochmal demonstrieren, wie komme ich auf den Namen? Im einfachsten Fall erstmal übersuchen. So, dass hier die Internetkonnektivität stimmt. Das sieht nicht so gut aus. Also was jetzt passieren sollte, er sollte jetzt im Internet nachfragen, gibt es ein zentrales Repository, ob es irgendjemand auf der Welt gibt, der einen Docker-Container mit diesem Namen, der einen Docker-Container mit diesem Namen bereitgestellt hat. Klappt jetzt hier nicht. Habe ich aber nachgeschlagen, der heißt einfach Mono und was dahinter steht, ist die Versionsnummer, das ist der latest Build, den es gerade gibt. Jetzt kann ich hier drin noch ein paar Metainformationen ergänzen. Einfach mal machen. Ich denke, ich muss mal kurz meinen Bildschirm klonen. Kann ich nicht arbeiten? Okay, so, jetzt geht's besser. Also, eigentlich kann ich es, denke ich, so machen. So, es liegt jetzt hier so ein Docker-File drin. Was sagen würde, bitte baue mir ein Image. Das ist alles. Das heißt, was jetzt passiert ist, ich habe das Experiment natürlich vorher schon mal durchgeführt. Das heißt, mein Computer, dieses Docker-Konstrukt, hat sich diese im Internet bereitgestellten Docker-Mono-Container schon runtergeladen. Der liegt also irgendwo zentral, weiß ich gar nicht. Und ich möchte jetzt de facto davon erben, wenn man das so interpretieren will. Und das ist jetzt kein großes Ding. Das heißt, er hat es einfach 1:1 gemacht und mir steht jetzt auf meinem System so ein Image zur Verfügung. Man sieht, hier sind einige schon da. Und eigentlich würde ich jetzt erwarten, dass der jetzt hier auftaucht. Genau, es müsste eigentlich der hier unten sein. Ja, der hat erstmal den Namen, ich kann ihn auch nochmal taggen. Vielleicht mal sollten wir das sogar tun. Muss doch vielleicht so, 2015 Test. So, den würde ich jetzt hier unten erwarten. Das ist jetzt hier der, den hat er schon mal da gehabt, da hat er jetzt nichts großartig gemacht. Das heißt, ich habe jetzt lokal diesen Container zur Verfügung. Dort ist ein aktuelles Mono drin. Führen wir mal aus und gucken uns mal an, wie das da drin aussieht. Wenn ich einen bestehenden Container ausführen möchte, mache ich das mit dem Run-Kommando, Docker Run, sage dann welchen. Und ich möchte es jetzt hier mal interaktiv ausführen, das heißt, es ist kein Service. Und da ich dort drin auch mal mich orientieren will, starte ich hier gleich mal eine Bash. Das heißt, gedanklich macht er jetzt so etwas Ähnliches, wenn man den Vergleich ziehen will, wie ein Change Root in den Container, der voll virtualisiert ist. Das hier drin auch. Na gut, funktioniert vielleicht gar nicht. Ich starte drin erstmal eine Bin Bash. Jetzt kann ich mich also hier orientieren. Sehe dort ein ganz normales System drin. Da ich jetzt hier nichts weiter angegeben habe, außer dass ich weiß, dass dort bitte ein Mono drin sein soll. Ne? Das hatte ich mir ja gewünscht, dass das Mono-Image ist. Das heißt, irgendjemand hat dort ein Mono reingetan in der letzten Version. Das kann ich jetzt hier sehen. So, also ich könnte jetzt dieses Image erstmal benutzen, mein Bildartefakt da reinkopieren und es dann ausführen und gucken, ob es funktioniert. Das ist jetzt aber noch nicht drin, habe ich ja in dem Docker-File noch gar nicht spezifiziert. Das heißt, ich gehe jetzt wieder raus, bin jetzt wieder in meiner Linux-Maschine und würde gerne nochmal das Docker-File vervollständigen. Ich schreibe die Zeilen mal hier hin, was ich hier machen möchte. So, und dann erkläre ich es dann. Ja, ich schreibe hin, run mkdir-p user source app. Das heißt, ich möchte in dem Docker-Container ein Verzeichnis anlegen, was, ich kann es vielleicht auch hier einfach ändern. Vielleicht kann es mir gleich jemand sagen, wo die Schriftgröße eingestellt wird. So, was, 16, 14? 20. Ich denke, da wird es schwierig mit dem Beamer. Probier es mal so. Okay? Das war okay. So, das heißt, ich lege in dem Docker-Container jetzt erstmal ein Verzeichnis an, was so heißt, kann ich mir ausdenken. Jetzt kopiere ich mein Bildartefakt in Debug. Ich weiß nicht, ob das jemand gemerkt hat, das hieß so. Dort rein. Das heißt, es wird in dem Docker-Container, wenn ich dann nochmal da reingehe, wird an dieser Stelle plötzlich diese Echse liegen, die ich gerade gebaut habe. Und ich sorge noch dafür, dass wenn ich in den Docker-Container gehe, dass der gleich in diesem Verzeichnis startet. Ja, also ich habe quasi jetzt noch meine Exe, die ich testen möchte, in die Umgebung, in der die Runtime existiert, hineinkopiert und dafür gesorgt, dass wenn ich den Docker-Container mit Run ausführe, ich sofort in diesem Arbeitsverzeichnis lande. Okay, probieren wir es doch mal aus. Geht das natürlich hier nicht mehr. Super. So, jetzt kann ich also hier das Docker-Build-Kommando. Ja, damit müssen wir jetzt erst erleben. Docker-Build gibt wieder den gleichen Tag, soll das Docker-File aus dem aktuellen Verzeichnis nehmen und Docker ist jetzt so schlau nachzugucken, ob die ganzen Schritte, die dort drinstehen, ob er die schon mal jemals gemacht hat. Ja, der kann also zeilenweise sich merken, welche Zeile zu welchem Ergebnis in diesem Image, was er im Hintergrund baut, führt. Da ich jetzt was dazugefügt habe, wird er das letzte Image, was ich gerade gebaut habe, erstmal als Basis nehmen und wird noch die zwei oder drei Zeilen, die dazu kommen, ausführen und das ergibt ein neues Image. Ja, sieht jetzt auch hier ein bisschen komplizierter aus. Hat nicht funktioniert, habe also einen Fehler gemacht. Ja, das ist erstmal beliebt. Was ist das Problem? Das Problem ist, das Copy möchte hier hinten gerne ein Slash haben, dass das ein Verzeichnis ist. Ansonsten interpretiert er das als Datei. Hat jetzt hier nicht funktioniert. Ne? Das ist auch ein Problem. Bin ich das wirklich? Ja, das will ich auch nicht. Liegt jetzt hier ein Docker-File drin? Wo kommt das eigentlich? Achso, das habe ich hier geschrieben. Okay, das ist auch erstmal ein Problem. Das kommt hier raus. Das ist korrekt. Vielen Dank. So, ja, das war falsch, das war nur zum Zeigen, genau. Das Docker-File sollte dort liegen, wo ich Zugriff in der Tiefe auf alle meine Informationen habe. Dann Docker kann nicht nach oben gehen. Was Docker hier am Ende macht, wenn ich diese Copy-Befehle hier reinschreibe, was dort steht, muss ich immer auf das Verzeichnis beziehen, in dem die Docker-Datei liegt. Wenn ich sowas versuchen würde hier, dort kommt er nicht mehr hin, weil Docker dieses Verzeichnis, in dem das File ist, als TAR-Archiv einpackt und im Hintergrund an den Docker-Daemon schickt, der baut dann das Image. Das heißt, dieses aktuelle Verzeichnis, in dem ich das hier ausführen will, wird als erster Schritt erstmal eingepackt und irgendwo an ein System, an den Dienst versendet, der dann damit was macht. Und wenn ich jetzt also hier rausreferenziere, ist das natürlich in diesem Archiv, was transportiert wird, nicht enthalten. Ja, bitte? Genau, das könnte man auch machen. Also man kann später zur Laufzeit, das ist die Frage, das ist ja gesagt, ein Verzeichnis einhängen. Ich kann auch später zur Laufzeit dem Docker-Container noch aus dem Host-System einen Ordner zur Verfügung stellen. Darauf läuft ja, glaube ich, die Frage hinaus, oder? Genau, wollte ich jetzt hier bewusst nicht machen, weil ich habe den Anspruch, ich möchte dieses Docker-Image, was ich habe, bauen und möchte es zum Beispiel verschicken können. Und der Test soll irgendwo ausgeführt werden. Und dort steht dann vielleicht gar nicht mehr diese Ressource aus dem Host-System zur Verfügung. Also kann man so machen in der aktuellen Konfiguration. Ich wollte meinen Docker-Container self-contained hier halten. Das heißt, alles soll hier drin sein, damit er vielleicht auch in der Cloud laufen kann. Das könnte ja auch eine komplizierte Operation sein, die vielleicht 2 Stunden dauert und die ich gar nicht bei mir lokal auf meiner Infrastruktur ausführen will. So, das ist das, was mich hier erstmal angesprochen hat, dass ich diese vollkommene Isolation erreichen kann, wenn ich möchte. Deswegen kopiere ich das Binary hier rein. Ansonsten stimmt's, könnte ich den Container so nehmen, wie er jetzt schon ist und das Hello World aus dem Host-System verlinken. Würde auch funktionieren, die Freiheit besteht. Gut, ich kopiere es jetzt hier rein, baue jetzt den Container nochmal neu, jetzt an der richtigen Stelle. Ja, jetzt sieht es auch ein bisschen anders aus. Und kann jetzt also sehen, er hat es kopiert, hat das Working Gear gesetzt und wenn ich jetzt den Container nochmal benutze, da hatten wir ja das Run-Kommando, alles gleich, starte jetzt die Binbash. Dann sehen Sie als erstes, ich bin jetzt sofort in dem User Source App, das hat dieser Works-Dir-Eintrag gemacht und ich finde hier mein Hello World Exe drin. Alles klar. Bevor ich das jetzt vollautomatisiere, mache ich mal das, was ich am Ende testen will. Ich will nämlich Mono aufrufen, die Mono-Runtime mit der Exe. So muss es quasi passieren. Das will ich aber nicht händisch eingeben. Das heißt, diese Zeile muss ins Docker-Skript noch rein. Okay, gehe wieder raus aus dem Container. Scheint ja erstmal die richtige Richtung zu gehen, was ich hier vorhabe. Und ich ergänze das hier noch um eine Zeile. Ich sorge dafür, dass wenn man den Docker-Container einfach so startet und kein Kommando übergibt, dass dieses Default-Kommando ausgeführt wird. Und dann passiert quasi genau das, Best Practice mit der einen Kommando pro Docker-Container ist genau das, was ich hier umsetze. Es läuft durch und ich sehe, ob es geht oder nicht. Okay, da baue ich es nochmal neu. Kostet ja nichts. Wieder neu gebaut. Man sieht hier, er kann von dem Cache profitieren. Die Zeilen haben sich nicht geändert, die haben sich nicht geändert. Das Einzige, was im Vergleich zum letzten Bauervorgang neu war, war diese CMD-Zeile. Dafür musste er jetzt wirklich an dem Image was ändern. Das heißt, hier hat er wirklich was Neues gemacht und auch ein neues Image im Hintergrund generiert. So, das führe ich jetzt wieder aus. Spare mir aber diesmal hier hinten das Kommando. Das heißt, ich rufe jetzt direkt den Docker-Container auf und gucke, was passiert. Ja, es wird direkt in der container-virtualisierten Umgebung das Programm ausgeführt. Ich sehe die Ausgabe und bin wieder in meinem Host-System zurück. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendeinen Feedback-Mechanismus habe, der mir sagt, okay, das ist genau das Ergebnis, was ich wollte, offensichtlich funktioniert dein komplexes Programm in dieser Umgebung. Das wollte ich testen. Nee, genau, kann ich auch hier weglassen. Für die Bash war der nötig, genau, den kann man hier im allgemeinen Fall auch weglassen. Wenn ich nicht interagieren will, na, sehe ich ja trotzdem erstmal die Ausgabe. Das heißt, das ist jetzt in dem konkreten Fall die minimale Docker-Run-Angabe. Das heißt, der Tag ist quasi, oder minus T gibt den Namen an, den ich referenzieren möchte und ja, wird einfach gemacht, ausgeführt. Gut. Okay. Das heißt, ersten Teil erledigt. Ich habe einen Docker-Container gebaut, voll isoliert. Meine Applikation ist drin, die Runtime ist drin, den kann ich irgendwo hingeben. Dort kann ich ihn testen, bekomme das Feedback zurück, ob es funktioniert. Jetzt wollen wir das für die Core-CLR machen. Hat sich also auch offensichtlich jemand schon mal Gedanken gemacht, wie die Core-CLR kompiliert werden muss. Und davon profitiere ich hier. Kann man sich jetzt 2 Sachen überlegen. Entweder man nimmt das Docker-File, so wie es ist. Ich schreibe es hier mal dazu. Ich möchte also jetzt noch ein Image erzeugen in der gleichen Runde, was aber diesmal von diesem Image erbt. Hat also wieder jemand im Netz bereitgestellt, habe ich vorher mit Search rausgefunden. Hier ist also Core-CLR drin und nicht Mono. Das ist ein bisschen anders intern konfiguriert. Ich schreibe es einfach mal hin, was ich jetzt hier machen muss, um alles an die richtige Stelle zu bringen. Na, hier möchte ich dich bitte dahin kopieren, weil dort ist das Core-CLR in dem System installiert. Und ich möchte das Workdir dort auch noch hinsetzen. Und ich möchte am Ende bitte auch das Ganze ausführen. Das heißt jetzt, wo ist der Schreibfehler? So. Ja, genau. Okay, danke. So. Das heißt jetzt Chor ran statt Mono und der Rest ist gleich. Soweit erstmal klar, was ich mache. Also gleiches Schema wie oben. Ich kopiere das zu untersuchende Programm an die richtige Stelle. Das ist jetzt hier, weil dort liegt auch die Runtime von Core CLR und füge sie dann einfach aus. Eigentlich würde ich erstmal erwarten, das ist meine Arbeitsthese, dass das genauso funktioniert. Ne? Das weiß ich aber nicht, das muss ich testen. Ja, das wird stören. Danke. Gut, was jetzt noch ein bisschen spezial ist, ich habe ja jetzt zweimal die Zeile from hier reingeschrieben, ich weiß nicht, ob das jemand aufgefallen ist. Wenn ich das jetzt außen nur einmal tagge, habe ich immer nur eins von beiden. Das wird jetzt hier also das letzte sein. Der andere Container, den er hier auch baut, der steht mir dann nur über die Prüfsumme zur Verfügung. Das können wir uns gleich nochmal anschauen, falls Sie jetzt nicht verwundert sind. Das heißt, ich mache das jetzt nochmal, baue das nochmal. Nee, das war falsch, Entschuldigung. So, jetzt ist erstmal wieder deutlich mehr passiert. Hier oben, das war ja das alte, hat er durchweg von dem Cache profitiert, ne, hat überhaupt nichts mehr gemacht. Hat hier diesen Intermediate-Container gebaut. Wo ist das nächste from? Wer kann es schon sehen? Genau, das war quasi die Prüfsumme des ersten Containers. Und hier baut er den zweiten. Der steht mir jetzt auch unter dem Tag zur Verfügung. Den will ich ja jetzt auch nochmal testen. Hat alles hier reinkopiert. Und jetzt versuche ich mal das gleiche, was ich vorher gemacht habe. Docker run, T, CLT-Test. Bumm, explodiert. Könnte ich erstmal denken, das war ein Fehler. Ich kann das nochmal überprüfen. Hat also offensichtlich nicht geklappt, das Programm so auszuführen. Ich prüfe das nochmal nach mit dem Interaktivmodus, was da drin passiert ist. Das heißt, ich starte mir nochmal eine Bash da drin in dem Container. Genau, bin also jetzt in dem Core-CLR-Samples-Ordner und führe jetzt mal aus, was das System hier ausgeführt hat. Das war das mit Hello World und Exe. Ja? Geht offensichtlich nicht. So, praktisch heißt das erstmal, die Core-CLR ist nicht mal in der Lage, im Moment ein einfaches Hello World-Programm zu übersetzen. Ich bin also noch verdammt weit weg. Man sieht aber gleichzeitig, irgendwas machen die Leute ja, das hat Potenzial. Was ist erstmal, finde ich, eine schöne Anwendung. Ich muss mich nicht darum kümmern, diesen Core-CLR-Container zu bauen. Da ziehe ich mir immer den aktuellsten aus dem Netz und kann jetzt jeden Tag mein Testprogramm testen, bis das endlich geht. Und dann gucke ich weiter mit der nächsten Komplexitätsstufe. Das könnten wir jetzt in unsere Infrastruktur stecken, um das halt kontinuierlich nachts bauen zu lassen. Ist komplett self-contained. Ich habe keinerlei Arbeit erstmal hier in dem Szenario. Habe explizit festgelegt, was ich erwarte, nämlich diese passende Runtime, bring die da rein und hab die Konfiguration. Im Moment noch nicht, Microsoft arbeitet aber daran. Also Microsoft hat das erstmal erkannt, dass das offensichtlich strategisch wichtig ist, wie auch immer die das umsetzen. Also ich bin gespannt, ob das dann heißt, dass wir dann eine Windows-Umgebung sehen, in dem Windows-Docker-Container oder ob es auch ein Linux sein wird. Aber irgendwas passiert da. Aber Microsoft, bitte? Angekündigt? Genau. Ja. Also, da wird was passieren. Im Moment kann ich es erstmal nur unter Linux testen. Bei uns konkret ist das genau das, was ich will, weil wir ja am Ende sowieso unter Linux ins Auto müssen. Erstmal keine Einschränkung. Wäre aber schön, wenn ich auch den Windows-Test auch hier schon machen könnte. Ne? Also eigentlich will ich alles im Docker laufen lassen irgendwann mal. Heute ist es erstmal eine Linux-Plattform. Na, unsere Kunden haben das manchmal. Wir machen das, weil das für uns andere Vorteile hat. Also es ist ja eine vierschichtige Diskussion, kann ich jetzt auch nicht so leicht beantworten. Für uns ist erstmal die Algorithmenentwicklung in .NET einfacher. Dass wir es zufälligerweise manchmal auf manchen Plattformen dann direkt ausführen können, ist ein netter Nebeneffekt. Und die Frage ist, wie viel kann ich da rauskitzeln, bevor ich vielleicht zum Beispiel den Code komplett nach Java oder C transformieren muss, was ja die nächste Alternative wäre. Also es ist eher sowas ein opportunistisches Gucken, wie weit komme ich mit der Technik, zufälligerweise. Das ist erstmal die Idee. Okay. Bitte. Ja, genau, ich kann es nochmal ausführen. Er hat zwei gemacht, hat aber nur den einen von beiden getaggt, den letzten. Es gibt dann mir auf der Kommandozeile erstmal nicht her, dass ich die beide taggen kann. Oder ich kann ja auch 10 da drin mal das from haben. Wenn man das quasi so macht, wie ich das hier gezeigt habe, ist, denke ich, nicht der optimale Weg. Genau, dann müsste ich jetzt aber hier, weil ich kann nicht zwei Docker-Files im selben Verzeichnis haben, müsste ich jetzt die Verzeichnisse kopieren. Genau. Ja, haben. Also eigentlich würde ich lieber zwei Verzeichnisse haben mit zwei getrennten Schnippeln, dann würden die beide rauskommen. Oder ich würde sie vielleicht voneinander erben lassen, da kann man sich verschiedene Sachen vorstellen. Für den Use Case hier, ich wollte erst mal zeigen, ich habe jetzt Container, der eine geht nur über Summe. Ja, kann sie jetzt hier sehen. Hier ist sie drin. Okay, ja, das wollte ich kurz vorzeigen. Hier nochmal das Docker-File. Weiß nicht, jetzt kann man es nochmal anders sehen, wenn der eine oder andere eine Frage hat. Also das waren die Anweisungen, die ich reingeschrieben habe. Explizites Benennen meiner Anforderungen an die Umgebung, das ist de facto die From-Zeile. Bereitstellen meines Binaries im Docker-Container, das sind die Copy- und Work-Dir- und CMD-Zeilen. Das ist also Use-Case-spezifisch. Da müssten eure Sachen stehen, die ihr braucht. Wollt ihr einen Mail-Server da drin starten, einen Web-Server, was auch immer. Genau, man kann auch seine eigene machen. Da würde man zum Beispiel, nehmen wir mal an, es gäbe niemanden, der monokompiliert, dann könnte ein Ansatz sein, ich nehme ein aktuelles Debian, dann finde da oben Debian Visi drin, würde ich mir drin die Sourcen besorgen vom Mono, würde es auspacken, würde es mit dem Compiler bauen und würde so zu meinem Mono kommen. Müsste aber die ganze Arbeit erstmal investieren, dieses Mono-Bild zu machen. Da habe ich hier natürlich Glück, dass das andere Leute machen. Ansonsten, wenn das niemand gemacht hat, wäre das der Weg. Also man kann hier drin alles machen, alles erzeugen, alles möglich. Ja, das waren die beiden Kommandos hier nochmal aufgezeigt. Mehr habe ich von Docker hier nicht verwendet. Container bauen, Container benutzen. Was ich jetzt mit dem Ergebnis mache, dass da Hallo Welt steht, das ist erstmal offen. Ich hatte den Deployment Use Case eingangs noch erwähnt. Das ist das eigentlich viel kompliziertere. Das war ja hier ein relativ simples Beispiel. Das sollte nur dazu dienen, mal ganz vorsichtig das Konzept zu zeigen. Ich versuche alles komplett zu isolieren und übertrage nur isolierte Docker-Container oder Docker-Images. Bitte. In dem einfachen Fall stand sie zum Beispiel auf der Kommandozeile, na, da könnte ich jetzt über ein grep rausparsen, und da steht aber auch offen, zum Beispiel über das Einbinden des Host-File-Systems die Ergebnisse ins Host-System zurückzuschreiben, als eine Art Testergebnisse. Also da kann man sich verschiedene Sachen überlegen. Ich könnte es in eine Datenbank schreiben, die irgendwo zentral läuft, mit der ich mich per Netzwerk verbinde, also gibt es viele verschiedenste Möglichkeiten. Es ist also nicht sozusagen eine isolierte Welt im Sinne von, da kriege ich auch nichts mehr raus. Das kann man sich dann konkret überlegen. Mein Eingangs-Use-Case war dieses Szenario. Ich habe das hier mal nochmal in Komponenten hingemalt. Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte jede dieser einzelnen Boxen, da steckt ja Code drin, in eigene Docker-Container bringen. Und was mir am Ende wichtig ist, diese Komponente hier, das hier steckt die ganze Algorithmik drin, um so eine Umfeldwahrnehmung zu machen. Das ist jetzt bloß nicht Hallo Welt. Da stecken ein paar 10.000 Zeilen Code drin, die sowas realisieren, was wir dort links sehen. Die möchte ich getrennt in den Docker-Container verpacken, so dass ich den einfach auf einer Embedded-Plattform im Auto benutzen kann. Und das möchte ich jetzt nochmal zeigen. Also jetzt der Deployment-Use-Case. Auflösen der komplexen Applikation in Teilkomponenten, die irgendwo hinbringen, zum Beispiel in ein Fahrzeug dort ausführen. Heißt, ich muss die Applikation jetzt in drei Teile aufteilen. Ich brauche irgendeine Funktionalität, die mir die Daten widerspiegelt. Es wird also einen Docker-Container geben, der die Messdaten wie die Sensoren im Live-Fall nach außen gibt. Es wird einen weiteren Docker-Container geben, der die Verarbeitung dieser Messdaten übernimmt, vollkommen isoliert. Die beiden kommunizieren über Netzwerk miteinander, ist ein gängiger Weg für Interprozesskommunikation in prototypischen Fahrzeugentwicklungsplattformen. Und ich brauche noch eine Applikation, die mir das anzeigen kann. Die betreibe ich jetzt nicht im Docker-Container, die betreibe ich einfach auf meinem Windows-PC. Also das wird die Konfiguration sein. Eine dumme Visualisierung, die nur die Ergebnisse entgegennimmt, ein Docker-Container, der sich so verhält wie die Sensoren im Auto und ein weiterer Docker-Container, der die Prozessierung der Messdaten übernimmt und das Ergebnis per Netzwerk an die Visualisierung schickt. Gut, ich fange mal mit dem Einfachen an. Ich starte mal die Visualisierung. Hier bei mir vorbereitet, die sieht jetzt so aus, ganz primitiv, im Vergleich zu vorher hat aber die Applikation jetzt hier keinerlei Logik mehr drin, das heißt hier kommen die Messdaten rein und sie sind die ganze angezeigt. Hier ist kein Tracking, dieser algorithmische Block ist hier nicht mehr zu sehen. Das ist also wirklich nur eine Visualisierung. Schauen wir uns an, frage ich erstmal ein bisschen zu zeigen, wie auf dem Thema. Okay, die mache ich das mal jetzt rein. So, jetzt geht es in meinen Docker-Container. So, ich gehe jetzt hier raus. Ich habe das Beispiel schon vorbereitet. Es gibt hier noch Linux-Tage. Also das war jetzt das einfache Beispiel und jetzt ist hier dieses komplexere Beispiel drin. Hier gibt es also Software, die realisiert die Player-Funktionalität, ebenfalls in .NET geschrieben, unter Windows kompiliert. Es gibt eine Komponente, die realisiert diese Datenverarbeitung. Und das hier außen ist die Visualisierung, die läuft jetzt schon auf Windows. Die beiden möchte ich jetzt sozusagen dockerisieren. Das mache ich jetzt. Also ich gehe dort rein in den Embedded Player und ich müsste ja jetzt dort erstmal die Bildartefakte sehen. Kann ich vielleicht nachprüfen. Jetzt wieder den Bin gesagt oder Release-Ordner. Dort Release habe ich hier gemacht. Hier liegen die ganzen Sachen drin. Hier ist die Excel. Hier muss ich am Ende wieder in so einen Container deployen. Und hier gibt es noch eine Besonderheit. Ich habe ja gesagt, es geht hier um Messdaten. Das heißt, irgendwo müssen die Messdaten herkommen. Die liegen hier außen in einer Datei. Das ist so eine Art Datenstream. Das heißt, der Container, der die Messdaten wiedergeben soll, besteht aus der Playback-Applikation und den Daten. Na? Wie sieht das im Docker-File aus? Ich möchte es gerne unter Mono testen. Ich mache das gleiche wie vorhin. Ich füge die beiden den Pfad hinzu, lege das Verzeichnis an, kopiere das Bildartefakt, was jetzt hier schon da ist, dort rein und kopiere die Messdaten ebenfalls an diese Stelle. Am Ende, wenn ich das gemacht habe, stellt sich nur noch die Frage, wie kann ich diesen Playback-Fall erledigen? Ich starte Mono, übergebe dieses .NET-Kompilat und übergebe als Parameter auf der Kommandozeile noch den Stream. Dann wird dieses Programm im Docker-Container dafür sorgen, dass es einfach die Messdaten abgibt. Fertig. Dann baue ich den Container jetzt. Okay. Dann machen wir es nochmal neu. Docker-Bild war ja relativ einfach. Text, CLT, nenne ich mal Tracking. Nee, falsch. Player. Punkt. So, hat er gebaut. Steht jetzt also der Docker-Container zur Verfügung, der genau dieses .NET-Kompilat und die Messdaten enthält. Den kann ich abspielen. Teil 1 erledigt. Jetzt geht es um das Tracking. Gleiches Ziel. Docker-File anschauen. Hier ist ein bisschen komplizierter. Dort drin läuft Mathematik. Da brauche ich noch ein paar Sachen, die dem Docker-Container fehlen. Zum Beispiel brauche ich das Lapack. Installiere ich im Docker-Container einfach per apt-get-install nach. Ich hoffe, das funktioniert jetzt und der muss nicht ins Internet. Eigentlich cache Docker ja und ich habe es ja schon mal gemacht. Der müsste jetzt eigentlich merken, dass er die Zeile nicht ausführen muss. Ich hoffe, das funktioniert. Endergebnis ist wieder das gleiche. Ich füge einfach über Mono diese komplexe Applikation aus. Also Docker-Tracking. Aktuelles Verzeichnis, dort sucht er das Docker-File. Habe ich offensichtlich genauso schon mal gemacht. Hat er quasi gesehen, es war nichts zu tun. Würdet ihr auf eurem Computer das machen, würdet ihr sich jetzt das Mono-Image erstmal besorgen, dann würde er über apt-get-install die neue Software nachinstallieren und hätte dann irgendwann, nachdem ihr das oft genug gemacht habt, einen ähnlich großen Cache im Hintergrund aufgebaut wie bei mir. So, jetzt lass es mal laufen. Jetzt kann ich irgendwo hingehen und kann die beiden Docker-Images, die ich hier gerade erzeugt habe, jetzt machen. Jetzt hier irgendwo liegen. Okay, die starte ich jetzt. Die grafische Applikation hatte ich hier. Die ist schon bereit. Ist jetzt bereit. Die läuft und wartet auf die Messdaten. Jetzt starte ich Docker -run -d -tracking. Wird also genau diesen Container jetzt einfach starten. Er steht bereit, wartet auf Daten. Die beiden kommunizieren über Netzwerk. Die Docker-Container sehen sich untereinander über ihr eigenes Netzwerk. Ich gehe mal hier in eine andere Konsole und starte hier den anderen Container, den Player. Das mache ich als letztes, weil der gibt die Daten einfach in Echtzeit raus. Player. Gut, jetzt müsste man hier mal schauen. Das sollte jetzt wackeln. Gut, schalten wir mal um. Das ist jetzt schwer zu überprüfen. Das ist diese Verarbeitungseinheit. Ich weiß nicht, ob man sieht, die bekommt jetzt offensichtlich irgendwoher irgendwelche Messdaten. Das sind immer die verschiedenen Sachen, die hier ankommen. Verarbeitet die und schickt die selber über Netzwerk wieder raus. die landen dann hier außen in der Applikation und man kann jetzt sehen, es ist dasselbe Szenario wie vorher, es passieren die gleichen Sachen, nur dass ich es jetzt vollkommen aufgelöst habe, es läuft jetzt unter Linux, vorher lief es ja unter Windows, die Visualisierung kann weiterhin unter Windows laufen, spielt ja überhaupt für die Funktion keine Rolle. In meiner Visualisierung läuft der Docker-Container komplett isoliert und ich kann das jetzt auf ein echtes System genauso deployen. Genau. Nee. Genau. Also normalerweise sind die erstmal isoliert und man muss die verlinken. Dieses Verlinken bezieht sich dann zum Beispiel auf die Ports, wenn man sagt, okay, der schickt per TCP an den Port 80 was raus. Dann müsste ich von außen beim Starten der Container quasi noch helfen und sagen, Port 80 in dem Container mal bitte mit dem Port in dem Container verbinden. In meinem konkreten Szenario benutze ich UDP Multicast, um die Daten auszutauschen. Und die Docker-Container hängen alle am selben Netzwerk-Interface intern und da muss ich nichts konfigurieren, die kommen einfach von alleine an. Und die einzige Herausforderung bestand hier darin, noch dafür zu sorgen, dass aus der virtuellen Maschine das in das Windows kommt, das Multicast. Aber für das konkrete Szenario ist es ultra einfach, weil diese Multicast-Technologie oft verwendet wird in den Fahrzeugen. Ist total geschmeidig hier gelaufen. Aber stimmt, eventuell muss ich hier noch eine Art Linking herstellen, damit es in einer anderen Applikation funktioniert. Ja, damit bin ich dann auch am Ende. Ja, und ich wünsche erstmal jedem noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es konnte mal ein bisschen einen Einblick geben, was man damit machen kann. Es war wirklich Docker-Benutzung. Es sollte kein Rundum-Docker-Vortrag sein. Freue mich quasi noch auf Diskussion. Ansonsten sieht man sich ja wahrscheinlich morgen nochmal. Vielen Dank.